Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute begrüßt euch Hans-Jürgen Bartsch zu einem Schuld- und Schamwochenende. Halt, brr, stopp, nicht gleich weglaufen. Es geht nicht darum, euch schuldig zu fühlen, sondern mit Situationen besser umzugehen.
Wie kommt es überhaupt zur Gewalt und dann zur Schuld, / zur Sünde?
Wer die Aufmerksamkeit auf die Schädigung der anderen richtet, wird eher fähig, sich in ihre Lagen hineinzuversetzen, also das zu entwickeln, was wir heute Empathie nennen.
Glauben wir, dass der Mensch notorisch Sünder ist?
Es gibt fast nichts, wofür wir nicht in irgendeiner Weise verantwortlich gemacht werden können.
Ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, hey, Scham, geiles Gefühl.
Wenn die Schuld überhaupt so etwas gut ist, dann als Antrieb, in der Welt Verantwortung zu übernehmen.
Psychiaterinnen und Psychologen können ein Lied davon singen. Ihre Praxen und Kliniken sind voll mit Patienten, die beides empfinden, Schuld und Scham. Wohl deshalb hat das Universitätsklinikum in Bochum am 8. und 9. November 2019 ein wissenschaftliches Symposium veranstaltet, auf dem sich verschiedene Fachbereiche diesen beiden Begriffen nähern wollten und auch genähert haben. Unter anderem bei einem Vortrag von Maria Sibylla Lotter. Sie ist Lehrstuhlinhaberin für Ethik und Ästhetik an der Ruhr-Universität und hat zum Themenbereich gesprochen: Das Zeitalter der Schuld, wie Schuld und Scham die politische Wahrnehmung in westlichen Demokratien verändert haben.
Das Thema hat einen etwas anderen Schwerpunkt als den klinischen. Mir geht es um die Gefühle im politischen Bereich. Gefühle spielen ja bekanntlich auch für die Ausrichtung der Politik eine wichtige Rolle. Ich möchte mit einer Diagnose beginnen, die der amerikanische Historiker Maclay vor 2 Jahren in einer eigentlich sehr kleinen Tageszeitung, nicht einem akademischen Journal, veröffentlicht hat, das nur alle 3 Jahre von der University of Virginia publiziert wird, aber schnell den Weg in diesem Fall in die internationalen Medien gefunden hat, was für die Aktualität des Themas spricht. Wir in den entwickelten Ländern des Westens, so Maclay, sind in einem Paradox gefangen, das uns zunehmend bedrückt, ohne dass wir das verstehen. Es geht um die merkwürdige Beharrlichkeit der Schuld als einer psychologischen Kraft im modernen Leben. Von Beharrlichkeit zu reden, ist nach Maclay allerdings ein starkes Understatement. Denn die Schuld ist nicht gleich geblieben, sondern gewachsen. Sie hat neue Formen gebildet und ist zu einem immer mächtigeren und alles durchdringenden Element im Leben des zeitgenössischen Westens geworden. Obwohl die reichhaltige Sprache, mit der sie früher definiert wurde, Maclay meint natürlich die religiöse Sprache, verwelkt und aus dem Diskurs verschwunden ist. Aus kulturhistorischer Perspektive merkwürdig und erklärungsbedürftig sei dieses Anwachsen des Schuldbewusstseins, da es ja gar nicht zu einer Tendenz passt, die Nietzsche schon im 19. Jahrhundert diagnostiziert hat und die vor allem das 20. Jahrhundert geprägt hat, nämlich der zunehmenden Abschwächung des Schuldbewusstseins im Zusammenhang einer moralischen Liberalisierung, die besonders die Sexualmoral betrifft. Dass Maclays Diagnose gleichwohl nicht ganz abwegig ist, zeigt allein schon der Blick auf die üblichen Schlagzeilen und Nachrichten. Die schlimmsten CO2-Sünder, so betitelt die Bild-Zeitung einen Artikel über den CO2-Verbrauch. Wir fühlen uns nicht nur in einem noch nie dagewesenen Maße schuldig für die unerwünschten Auswirkungen der modernen Industrie, die Umweltzerstörung und den Menschen verursachten Klimawandel. In diesem Zusammenhang greifen wir auch immer häufiger auf ein religiöses Vokabular zurück und bezeichnen uns als Sünder, statt den neutralen Begriff Verursacher zu verwenden. Wie ist jedoch das Phänomen der anwachsenden Schuld selbst zu erklären? Maclay versteht es offenbar als ein Nebenprodukt des technischen Fortschritts und der globalen Vernetzung, die die Grenzen unserer Verantwortungsbereiche immer mehr erweitert hat. In einer Welt, so Maclay, in der sich das Geflecht der Beziehungen zwischen Ursachen und Wirkungen zunehmend dem menschlichen Verständnis und der Manipulation öffnet und in der das menschliche Handeln dadurch immer mächtiger und effektiver wird, erweitert sich auch das Spektrum unserer potenziellen moralischen Verantwortung und damit unserer potenziellen Schuld ständig. Dies gilt von der pränatalen Diagnostik bis zur Interdependenz zwischen unserem Konsumverhalten und den ausbeuterischen Verhältnissen auf anderen Kontinenten, auf denen unsere Waren produziert werden. Es gibt fast nichts, wofür wir nicht in irgendeiner Weise verantwortlich gemacht werden könnten. McLay versteht das wachsende Schuldbewusstsein entsprechend als eine unvermeidliche Nebenwirkung des neuen Verständnisses der Welt, das sich in der Neigung ausdrückt, ich zitiere, den Namen unserer geologischen Epoche vom Holozän zum Anthropozän zu ändern, der ersten Epoche im Leben des Planeten, die durch die Auswirkungen der menschlichen Anwesenheit und der menschlichen Macht definiert wird. Auswirkungen wie nuklearer Niederschlag, Plastikbelastung, anthropogenen Klimawandel. Macht bedeutet Verantwortung und Verantwortung führt zu Schuld. Mit dem Verlust der religiösen Dimension, die der Mensch mit seinem Schuldbekenntnis anspricht und wo er auf Gnade hoffen kann, haben wir jedoch nach McLay auch mehr und mehr den Zugang zu den Möglichkeiten verloren, die Auswirkungen der Schuld einzudämmen oder uns gar von der Schuld zu befreien. Und daraus leitet er ein weiteres soziales Phänomen der Gegenwart ab, nämlich die Neigung sozialer Gruppen, sich zunehmend mit Opfernarrativen zu identifizieren, bis hin zu dem Phänomen von Individuen, die Opferbiografien erfinden. Denn die Inanspruchnahme des Opferstatus, so McLay, ist das einzige sichere Mittel, um für sich selbst moralische Unschuld zu reklamieren und sich aus den Schuldverpflichtungen zu lösen. In den USA spricht man mittlerweile sogar vom Klemmer des Opfers, dem außerordentlichen moralischen Prestige des Opfers, das die Attraktivität von Heldengeschichten im politischen Raum abgelöst hat. Gleichzeitig hat die moralische und politische Aufarbeitung historischer Schuld in den Kultur- und Geisteswissenschaften, aber auch einer breiteren Öffentlichkeit seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts konstant zugenommen. Deutsche setzen sich mit der Beteiligung ihrer Vorfahren am Holocaust auseinander und bevorzugen dabei Historiker, die von einer maximalen Kollektivschuld ausgehen, wie etwa die Reaktion auf Goldhagen in den 90er Jahren gezeigt hat, obwohl es sich da um eine fachwissenschaftlich eher fragwürdige Arbeit handelt. Die Bürger der ehemaligen Kolonien fühlen sich schuldig für das Erbe der kolonialen Vergangenheit. Australier, Amerikaner und Kanadier entschuldigen sich bei den Nachkommen der Ureinwohner für die Politik der kulturellen und teilweise physischen Vernichtung. Weiße Amerikaner fühlen sich schuldig gegenüber den auch heute immer noch unterprivilegierten Nachkommen der versklavten Afrikaner. Aber auch lange zurückliegendes Unrecht wird zum Anlass von Reue und Buße. 1999 unternahm eine Gruppe von Christen, die teilweise mehrere tausend Personen umfasste, eine mehrjährige Pilgerfahrt von Köln bis zu den historischen Stätten der Kreuzfahrer, um dort die jüdischen und muslimischen Autoritäten um Verzeihung für die tausend Jahre zurückliegenden Verbrechen der christlichen Kreuzfahrer zu bitten. Der französische Intellektuelle Pascal Brockner spricht in diesem Zusammenhang von einer Tyrannei der Bußfertigkeit in den westlichen Gesellschaften. Der Westen, so Brockner, gehe angesichts eigener historischer Verfehlungen in Sack und Asche, schaue aber über die Verbrechen nicht-westlicher Regimes mehr oder weniger desinteressiert hinweg und kümmere sich mehr um die Toten als um die Probleme der Lebenden. Das wirft die Frage auf, wie zwischen einem moralisch gebotenen und politisch sinnvollen Schuldbewusstsein und einem tyrannischen Schuldbewusstsein zu unterscheiden wäre, das nur noch scheinbar im Dienste einer Politik der Versöhnung steht, sich aber längst verselbstständigt und selbstdestruktive Formen angenommen hat. Im Folgenden möchte ich ein paar im Moment noch sehr unausgereifte und skizzenhafte Überlegungen zu den Fragen anstellen, wie sich das Schuldbewusstsein mit Blick auf vergangenes Unrecht entwickelt hat, inwieweit damit wichtigere politische Funktionen verbunden waren und ob es überhaupt möglich ist, die Grenze zwischen einem verantwortungsbewussten und einem eskapistischen Umgang mit Schuld zu ziehen. Ich möchte daher das Phänomen zunächst in dem Kontext rekonstruieren, in dem es meiner Auffassung nach entstanden ist. Denn es erscheint mir als Spätfolge einer moralischen Revolution, in der Schuldbekenntnisse ursprünglich eine wichtige und unverzichtbare Funktion im Prozess einer, wie Nietzsche sagen würde, Umwertung der Werte erfüllt haben. Eine Revolution, die jedoch wie alle Revolutionen nicht dagegen immun ist, sich von den ursprünglichen Zielen zu emanzipieren und die Kinder zu fressen. Nach 1945 hat sich ausgehend zunächst von Deutschland eine neue und zunehmend internationale Praxis der politischen Schuld- und Reuebekenntnisse entwickelt, die zunächst auf die Verbrechen gegen die Juden, später auch auf die Kolonialverbrechen, weitere Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg, das Unrecht gegenüber Ureinwohnern und vieles andere gerichtet wurden. Meistens wurden diese Rituale von Staatsoberhäuptern vorgenommen, es haben sich aber auch Bürgerbewegungen entwickelt. Ein Beispiel für eine solche ganz Australien umfassende Bewegung, die sich gegen eine Regierungspolitik richtet. Die Hände stehen für eine Geste des Bedauerns, die sollen sorry sagen, gegenüber den Aborigines und beziehen sich auf die Politik, den Familien ihre Kinder wegzunehmen und sie von anglo-australischen Familien adoptieren zu lassen oder in Waisenhäuser zu geben, damit sie nicht in der Kultur der Aborigines aufwachsen. Eine Politik, die bis in die 70er Jahre praktiziert wurde und die Aborigines und ihre Nachkommen nachhaltig traumatisiert hat. Die Hände werden von einzelnen Personen gestiftet und in die Grünflächen vor öffentlichen Gebäuden gepflanzt. Schuldbekenntnisse, sowohl offizielle von Staatsoberhäuptern als auch diese, waren hier eingebunden in Versöhnungsrituale, die nicht nur auf Seiten der für historisches Unrecht verantwortlichen Nation guten Willen zur neuen Zusammenarbeit und zu einer neuen, anderen Politik demonstrieren sollten. Zugleich aber auch die Einbindung in gemeinsame, egalitäre Beziehungen auf der Grundlage wechselseitigen Respekts. Zu diesen Ritualen hat sich in den letzten Jahrzehnten eine umfangreiche sozialwissenschaftliche Forschung entwickelt. Charakteristisch dafür ist ein öffentlicher Akt der Anerkennung eines vom eigenen Kollektiv oder der eigenen Nation verübten Verbrechens. Für diese Schuldbekenntnisse gibt es kein festes Skript, sie folgen auch nicht den Regeln diplomatischer Etikette. Ihr Zentrum bildet eine Geste der Demut durch den Repräsentanten eines Täterkollektivs, die einen Ausdruck authentischer Reue vermittelt. Diese Faktoren kommen besonders augenfällig in dem stummen Schuldbekenntnis zum Ausdruck, das Sie alle kennen, dem ikonische Bedeutung für die deutsche Vergangenheitsbewältigung zukommt, dem berühmten Warschauer Kniefall. Der Demutsgeste, Anerkennung des Unrechts, die Bekundung der Reue sind unverzichtbare Momente einer symbolischen Aussage in solchen Riten. Diese sind nicht mit der demütigen Unterwerfung des Verlierers eines Krieges unter den Sieger zu verwechseln. Vielmehr geht es bei den Schuldbekenntnissen in der Tradition des Warschauer Kniefalls zentral um die symbolische Herstellung oder Wiederherstellung von Gleichwertigkeit und damit auch um eine demonstrative Abkehr von einem früheren Anspruch auf eine naturgegebene eigene moralische Vorrangigkeit. Genau in dieser rituellen Bedeutung liegt die performative Kraft solcher oft belächelter politischer Rituale, die eine Umwertung der Werte vollziehen soll. Die Shoah und die Kriegsverbrechen unter Hitler wurden im Namen der moralischen Höherwertigkeit der arischen Rasse begangen. Andere Verbrechen im Dienste des höheren Wertes der Nation oder des Kommunismus. Und ihre extreme Grausamkeit wurde erst möglich durch den Glauben an Ideologien, die in den Augen ihrer Anhänger aus Verbrechen moralisch gerechtfertigte und sogar heldenhafte Taten machten. Das gilt aber auch für viele Verbrechen der Kolonialzeit. Ohne die Überzeugung von der Höherwertigkeit der weißen Rasse hätten auch die Gräuel im Kongo, etwa unter König Leopold II., die vermutlich die Bevölkerung des Kongo um 10 Millionen reduziert haben, schwerlich durchgeführt werden können. Mit Blick auf diese sich selbst als höher verstehende Moral vollzieht die Demutsgeste in Verbindung mit einem expliziten oder schweigenden Schuldbekenntnis die Unterwerfung unter eine allgemeine, mit anderen Nationen geteilte Moral der gleichen Würde aller Menschen. Kurz, die Praxis der politischen Schuldbekenntnisse ist Teil eines Wertewandels, in dem Schuldgefühle selbst eine wichtige motivierende Kraft dargestellt haben. Dazu gehört nicht nur die kollektive Aufarbeitung der Verbrechen unter dem Naziregime, sondern auch die Auseinandersetzung einer Reihe von Emanzipationsbewegungen in den 60er, 70er, 80er Jahren mit strukturellen Ungerechtigkeiten, die untrennbar mit der Vorstellung der Überlegenheit einer Gruppe über eine andere aufgrund von Geschlecht, Zivilisation, Rasse, Religion, Kultur oder anderer Faktoren verbunden waren. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass diese Vorstellungen heute als illegitime Anmaßung gelten. Ebenso die Selbstverständlichkeit, mit der über Jahrtausende Frauen und dunkelhäutige Menschen als geistig schwache und unselbstständige Wesen, Homosexuelle, als unsittlich betrachtet wurden. In der Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich ein tatsächlich tiefgehender kultureller Wandel, eine Umwertung und Umgewichtung der Werte vollzogen, die ohne heftige Gefühle von Schuld und Scham ebenso wenig denkbar gewesen wäre, wie ohne die Bereitschaft, sich in der politischen Sphäre auch zu Verbrechen zu bekennen. In den 50er Jahren wird die rechtliche Benachteiligung von Frauen und Afroamerikanern beendet, auch wenn die nach wie vor bestehenden soziale Ungleichbehandlung und die ökonomische Benachteiligung damit natürlich noch lange nicht überwunden sind. Auch die Schwulenbewegung und die Bewegung für die Rechte der Ureinwohner konnten beträchtliche Erfolge verbuchen. Es ist ein entscheidender Unterschied, ob in einer Gesellschaft Diskriminierung und mangelnde Chancengleichheit als unfair wahrgenommen werden, als etwas zu Überwindendes oder als ein natürlicher Umgang mit realer Minderwertigkeit. Würde die Selbstwahrnehmung westlicher Demokratien dem allgemeinen Bewusstseinswandel und den auch im sozialen Leben erreichten Fortschritten an Gleichberechtigung und kultureller Wertschätzung vormals diskriminierter Gruppen entsprechen, dann müsste das Gefühl einer gemeinsamen moralischen Errungenschaft und entsprechend auch der Stolz über die Demokratie heute stark sein, jedenfalls sehr viel stärker als in den 50er und 60er Jahren. Das wirft die Frage auf, warum dies nicht der Fall ist. Nicht nur Pascal Bruckner klagt, dass das verbreitete kollektive Schuldbewusstsein, das sich in England etwa als Kritik an der kolonialen Vergangenheit, in den USA als White Guilt, weiße Schuld äußert, seine emanzipatorische Wirkung teilweise eingebüßt und stark selbstbezogene, wenn nicht selbstdestruktive Züge angenommen hat. Und dafür gibt es in der Tat Anzeichen, die ihren Ursprung in akademischen Kontexten haben. So beklagt neuerdings sogar die indische Zeitung Hindustan Times, dass die vormals eurozentrische Perspektive der Geschichtswissenschaft in Großbritannien von einer früher viel zu unkritischen Haltung gegenüber der Kolonialzeit heute in eine Form der ebenso unkritischen kulturellen Selbstverachtung umgeschlagen sei, die historisch kurzsichtig und politisch hochproblematisch sei. Auch die wichtige Auseinandersetzung mit der Geschichte der Sklaverei und gegenwärtiger Formen von Rassismus in den USA hat in manchen akademischen Kontexten wie den Critical Whiteness Studies teilweise Formen angenommen, die an religiöse Riten der Selbstkasteiung und Selbstreinigung erinnern. Verlangt wird von den Studierenden, die eigene Hautfarbe nicht als kontingente physische Gegebenheit zu sehen, sondern als eine sozial bewertete Eigenschaft und Medium der Unterdrückung. Es soll der Bewertungscode mitgedacht werden, nachdem dunkle Hautfarben minderwertig und helle mit einer Reihe von ererbten Privilegien verbunden sind, an denen Hellhäutige bis heute teilhaben und die sie weiterhin reproduzieren, auch wenn sie sich keiner rassistischen Einstellungen und Handlungen bewusst sind. Das Bewusstsein für eigene rassistische Verfehlungen soll ständig geschärft werden. Gleichzeitig heißt es, der Einzelne nehme auch ohne es zu wollen an einem rassistischen Diskurs teil. Das kann bei sensibleren Gemütern zu dem Gefühl führen, als Weiße auf eine zutiefst verdorbene Identität festgenagelt zu sein, wie in einer in der New York Times veröffentlichten Klage zum Ausdruck kommt, in der eine Weiße ihrem Gefühl Ausdruck gibt, auf eine geschlechtsspezifische Mittelschichtsidentität, eine weiße Identität festgenagelt zu sein, aus der es kein Entkommen gibt und die sie als zutiefst beschämt empfindet. Sie habe das Gefühl, dass ihre bloße Existenz Menschen verletzt, so als würde sie ständig Raum einnehmen, der jemand anderem gehören sollte. Mit der ständigen Anklage konfrontiert zu sein, ein privilegiertes Leben zu führen, dient hier nicht etwa als motivierende Kraft, sich für bessere Lebensverhältnisse weniger privilegierter Menschen einzusetzen, sondern führt zu einer selbstzerstörerischen Wut. Schuldbewusstsein, das soll diese Klage verdeutlichen, führt keineswegs automatisch dazu, dass die Person, die sich schuldig fühlt, ihre Aufmerksamkeit auf diejenigen richtet, denen sie Unrecht getan hat oder die sie als Opfer struktureller Benachteiligung wahrnimmt. Wir müssen hier also zwischen zwei Formen von Schuldbewusstsein oder zwischen Schuld und Scham unterscheiden. Ich sage oder, weil mit Blick auf die Frage, wie es sich anfühlt, der Unterschied zwischen Scham und Schuld überhaupt nicht so deutlich ist. Man kann wegen ein und derselben Vorgang sowohl Schuld als auch Scham fühlen. Da es mir hier aber vor allem auf die ethische und politische Haltung ankommt, die mit Schuld und Scham verbunden ist, möchte ich zwischen einer selbstbezogenen Haltung unterscheiden, die aus dem Entsetzen und der Traurigkeit über eine moralische Befleckung herrührt, die mit der eigenen Identität verbunden ist, und einer fremdbezogenen Haltung, die vom Entsetzen oder der Traurigkeit über die Verletzung, Schädigung oder Benachteiligung anderer Personen aufgrund eigenen Tuns oder Lassens herrührt. Wer die Aufmerksamkeit auf die Schädigung der anderen richtet, wird eher fähig, sich in ihre Lagen hineinzuversetzen, also das zu entwickeln, was wir heute Empathie nennen. Empathie wiederum, ob mit oder ohne Schuldbewusstsein, motiviert, sich für eine Verbesserung der Lebenslage anderer, mit denen man Empathie hat, einzusetzen. Die begriffliche Unterscheidung bedeutet natürlich nicht, dass man nicht beides zugleich fühlen kann oder hier in einem Gefühlskonflikt sein kann. Wenn in den USA etwa von White Guilt die Rede ist, kann beides gemeint sein. Ein unter Weißen seit der Bürgerrechtsbewegung unterschwellig präsentes schlechtes Gewissen über Afroamerikanern, das einerseits mit einer emphatischen Wahrnehmung ihrer oft schwierigen Lebenslage verbunden sein kann, andererseits aber auch mit einem stark auf die eigene Person gerichteten Gefühl, als Weißer in der eigenen moralischen Autorität befleckt und geschädigt zu sein und dem Bedürfnis dieser Befleckung loszuwerden. Diese Form des eher selbstbezogenen Schuldbewusstseins tritt oft in Verbindung mit Scham auf und umfasst eine Reihe von Phänomenen, die von einer tiefgehenden Selbstentwertung bis zu eher oberflächlichen Formen der Selbstpräsentation oder Political Correctness führen. Wer vor allem die eigene moralische Befleckung in den Augen anderer wahrnimmt, wird Maßnahmen ergreifen, die dem Ziel dienen, die eigene Unschuld unter Beweis zu stellen und in Verzweiflung und Wut geraten, wenn dies nicht gelingt. Die Frage, ob die Maßnahmen zur Verbesserung des eigenen Image wirklich die Situation derjenigen verbessern, die in dem befleckten eigenen Selbstbild die Rolle der Opfer einnehmen, wird hier nebensächlich und kann sogar ausgeklammert werden. Wer etwa als weißer Amerikaner an einem schlechten Selbstbild leidet, weil er mit einem Kollektiv von rücksichtslosen Unterdrückern assoziiert wird, kann sich auch entschließen, diese Interpretation abzulehnen und etwa dem Ku Klux Klan beizutreten, um sich besser zu fühlen. Oder Maßnahmen zu unternehmen, die allen Mitgliedern seiner eigenen Peer Group signalisieren, dass er auf der richtigen Seite steht, ohne an der Wirklichkeit etwas zu ändern. In den USA wird das Virtue Signaling, also Demonstrieren der eigenen Tugend, genannt. Man liest antirassistische Texte, äußert antirassistische Bemerkungen, urteilt abfällig über andere als Rassisten. Der ehemalige schwarze Bürgerrechtler Shelby Steele verwendet den Ausdruck Seeing for Innocence für eine intentionale Wahrnehmung, die nicht wirklich den anderen als individuellen Menschen wahrnimmt, sondern den anderen als eine Gelegenheit wahrnimmt, den eigenen Antirassismus und andere Tugenden zu demonstrieren und sich so von der moralischen Befleckung zu befreien. Er spricht hier von the use of others as a means to our own goodness and superiority, der Instrumentalisierung anderer, um unsere eigene Güte und Überlegenheit zu zeigen. Das zeigt auch Spuren in der Parteipolitik. Während beispielsweise die Politik der Demokraten in den USA seit der Bürgerrechtsbewegung lange Zeit darauf ausgerichtet war, die Lebensbedingungen der schwarzen Bevölkerung ebenso wie der weißen Arbeiterschicht zu verbessern, spielt heute die selbstbezogene Form des Antirassismus eine ebenso wichtige Rolle. Ausgerechnet der Kandidat, der gegen den republikanischen Präsidenten Trump die meiste Aussicht auf Erfolg hätte und nach Umfragen auch mit Abstand die meisten Stimmen der afroamerikanischen Wähler auf sich ziehen könnte, weil sie sich von ihm am ehesten eine Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse versprechen und ihn auch für am ehesten erfolgreich halten, Gerade dieser Kandidat wird mit der Begründung, er habe in der weit zurückliegenden Vergangenheit auch mit Verfechtern der Segregation im Senat kooperiert und neige fatalerweise zu politisch inkorrekten Äußerungen, die rassistisch verstanden werden könnten, von selbsternannten Stellvertretern der afroamerikanischen Interessen in seiner Partei attackiert und in seinem Image insofern auch beschädigt. Das wirft die Frage auf, ob hier die Sorge um das eigene antirassistische Image unter den vorwiegend weißen Parteimitgliedern nicht Oberhand über das politische Interesse an Veränderung gewonnen hat. Pascal Bruckner hat den Verdacht geäußert, dass diese Form der Moralisierung der Politik sich mit dem Bedürfnis verbunden haben, sich der politischen Verantwortung zu entziehen, um auf der moralisch richtigen Seite zu stehen. Die Schuld gegenüber den Toten, so Bruckner, siegt dann über die Pflicht gegenüber den Lebenden. Die Bußfertigkeit schafft Menschen, die sich für alte Vergehen entschuldigen, um sich die gegenwärtigen Verbrechen vom Leib zu halten. Ich fasse zum Schluss zusammen. Auch wenn ich der kritischen Sicht Pascal Bruckners mit Blick auf die egozentrischen Formen des gegenwärtigen Schuldbewusstseins zustimme, habe ich die Entwicklung des politischen Schuldbewusstseins in den westlichen Demokratien in den letzten Jahrzehnten als unverzichtbares Medium einer eigentlich ziemlich erfolgreichen moralischen Revolution betrachtet. Ohne weit gilt, das meinen auch Kritiker wie Shelby Steele, wären die gewaltigen Veränderungen seit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung schwerlich möglich gewesen. Das gilt auch für andere Emanzipationsprozesse und Prozesse der politischen Wiederversöhnung. Worauf es nun ankommt, wir sollten Schuld weder als eine moralische Beschädigung verstehen, die uns die Autorität nimmt, verantwortlich in der Welt tätig zu sein, noch als Aufforderung zur Wiederherstellung von Unschuld durch Riten der kulturellen Selbstkritik. Wenn die Schuld überhaupt so etwas gut ist, dann als Antrieb, in der Welt Verantwortung zu übernehmen. Ich danke Ihnen für die Geduld beim Zuhören.
Das war der Vortrag der Professorin Maria Sibylla Lotta über die Wahrnehmung von Schuld und Scham in der westlichen Politik. Im zweiten Teil unseres Hörsaals folgt jetzt der Niederländer Klaas Heusing vom Institut für Evangelische Theologie und Religionspädagogik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Der Lehrstuhlinhaber spricht jetzt über die Scham-Schuld-Verschiebung, Versuch über den Ursprung von Gewalt.
Es hat Zeiten gegeben, wo ich mich für mein eigenes Fach durchaus geschämt habe. Bevor ich in die S-Bahn in Starnberg eingestiegen bin, habe ich dieses besonders wertvolle Buch mit dem Goldschnitt, Sie erinnern sich dunkel, in eine süddeutsche Zeitung eingepackt, um für den Rest der Fahrt unbehelligt zu sein. Was ist die Partnerwissenschaft überhaupt der Theologie? Die Partnerwissenschaft der Theologie ist neben der Philosophie seit ungefähr 30 Jahren immer enger werdend die Literaturwissenschaft. Warum eigentlich die Literaturwissenschaft? Das hängt damit zusammen, dass in der alttestamentlichen Wissenschaft es eine wirkliche Revolution gegeben hat. Und zwar, das läuft unter dem Stichwort Spätdatierung und Fiktionalität. Es ist immer klarer geworden, dass sehr viele Texte der Bibel, die Großnarrative, sehr viel fiktionale Anteile haben. Hat Moses je gelebt? Er nicht. Sind sie 40 Jahre ein bisschen kopflos durch die Wüste gezogen? Er nicht. Wie ist es mit David? Schwierig. External evidence? No. Sie merken, es wurde immer klarer, wir haben es hier mit wirklicher Literatur zu tun. Die alttestamentlichen Autoren wollten wirklich Literatur schreiben und haben das getan ab, sagen wir mal ganz grob, dem babylonischen Exil 587. Sehr viele Texte sind später aus der Perserzeit, zum Teil aus dem Hellenismus. Deshalb ist es wichtig, diese Texte, wenn sie sehr viel Fake News haben, daraufhin zu befragen, wie diese Texte geschrieben sind und was sie transportieren wollen, mit welchen Stilmitteln das im Einzelnen passiert. Das ist, wenn Sie so wollen, der neue Gag. Denn die alte Frage ist doch, warum sollen wir diese alten Geschichten überhaupt noch lesen, wenn da so viel fiktionale Anteile sind? Ich will Ihnen eine These vorschlagen und dafür werben, Wir haben es in den verdichteten Erzählungen des Alten und Neuen Testaments mit der Genese von ethischen Problemlagen zu tun und zum Teil auch einem Angebot zur Lösung. Und eine der zentralen, auch spannendsten Fragen, die wir in den Geisteswissenschaften beantworten können, ist die Frage, wie entsteht eigentlich Gewalt? Deshalb ist der Fokus, wie ich auf Texte schaue, präventivethisch. Ich bin das, was man einen Präventivethiker nennt. Mich interessiert gerade das, was Sie nur am Rande interessiert vielleicht, aber es ist doch ein anderer Zugang. Wie kommt es überhaupt zur Gewalt und dann zur Schuld, Schrägstrich, zur Sünde? Kann man darüber etwas sagen und kann man dann damit anschließend präventivethisch umgehen? Eine weitere neu dazugekommene Partnerwissenschaft in der Theologie ist, man höre und staune, die Psychologie. Warum? Weil es in den letzten Jahren einen Emotional Turn gegeben hat in allen Geisteswissenschaften und auch mit einer gewissen Parousieverzögerung in der Theologie. Auch wir fragen inzwischen sehr zentral nach der Funktion von Gefühlen und was sie im Einzelnen sagen, was überhaupt die Bedeutung der Gefühle sind. Man wirft dem Protestantismus ja gerne vor, er sei so eine Art verkopfte Religion, wenn Sie so wollen, Begriffsgangster, das ist auch richtig. Deshalb umso wichtiger, das Gespräch zu suchen, wie eigentlich die Gefühle in der Theologie und in den Texten, in den Narrativen überhaupt zur Darstellung kommen und was sie über den Ursprung von Gewalt aussagen. These wird sein, dass es die Kunst ist, vor allen Dingen mit Aggressionsgefühlen richtig umzugehen, um Gewaltübertritte zu vermeiden. Und die Scham hat hier eine ganz wichtige Funktion. Wenn ich von Scham rede, rede ich nicht von Schamhaftigkeit. All das bitte ich jetzt zunächst einmal zu vergessen, sondern mir geht es um den harten moralischen Kern der Scham. Und ich will diese Sache angehen in zwei Gängen, indem ich zunächst einmal frage, kann man auf Scham so etwas wie eine Ethik gründen? Ist die Scham vielleicht besser als das Mitleid, wie Schopenhauer wollte, geeignet, als geteiltes Gefühl so etwas wie ethische Prozesse zu gründen? Ich mache deshalb einen kurzen Ausflug in die Philosophie und schaue noch einmal, wie das dort läuft und wie das dann immer so ist, im Anschluss an einen, der einen sehr beeindruckt hat. Ernst Tugendhat, der Philosoph, der inzwischen wieder in Berlin lebt. Ernst Tugendhat hat die Frage gestellt nach der Universalisierbarkeit von etwas, von ethischen Vollzügen, hat sich selbst bei Adam Smith inspirieren lassen und hat gefragt, was können wir gegenseitig voneinander fordern? Und er hat gesagt, zwei quasi Tugenden, die wir voneinander oder Haltungen, die wir voneinander fordern können, ist erstens die Selbstbeherrschung. Daran mangelt es heute sehr viel, das haben wir schon gesehen. Die Selbstbeherrschung und zweitens so etwas wie Sympathy, also so etwas wie, ein Theologe würde sagen, eine Gemeinschaftstreue. Also diese zwei, Selbstbeherrschung und Sympathie, als diejenigen Grundbegrifflichkeiten, auf die hin man eine Ethik gründen kann. Denn so Tugendhat, und da ist er in einer seltsamen Koalition mit einem anderen Philosophen, den ich Ihnen auch für die Psychologie und für die Psychotherapie dringend empfehlen kann, Hermann Schmitz aus Kiel, sind sich da einig, dass man sagt, Scham ist ein Normenbruch, der Bruch eines normativen Geschehens. Was wird gebrochen in der Scham? Die Selbstbeherrschung oder eben die Kontextsensibilität, um einen anderen Begriff zu nehmen. Und beide Autoren sagen, wenn dieses vorliegt, müssen diejenigen, die es getan haben, sich schämen, auch die Schamzeugen, die Zeugen dieses Bruchs sind, müssen sich entsprechend empören. Also Scham und Empörung sind zentrale Begriffe. Und beide Autoren sagen, für all diejenigen, die sich so verhalten, muss Scham, die zu dieser Gesellschaft gehören wollen, ein geteiltes Gefühl sein. Damit ist erst die Bedingung gegeben, dass man sagen kann, ja, es ist ein notwendiges geteiltes Gefühl, die Scham, wenn die Normenbrüche entsprechend vollzogen werden. Soweit Tugendhat und Schmitz, um zu sagen, Scham hat eine sehr zentrale Funktion in der neueren Moralitätsdebatte. Ein zweiter Autor kommt hinzu, nämlich Bernard Williams. Bernard Williams, der gesagt hat, nochmals als moralischer Begriff, Scham zielt auf den Charakter und fordert entsprechende Änderung. Das ist, wenn Sie so wollen, ganz grob eine an der Scham entwickelte Grundlegung einer Ethik, die auf Universalisierbarkeit hofft. Was hat das mit der Theologie zu tun? Wir sind inzwischen in einer glücklichen Situation, weil uns einer der großen Philosophen des 20. Jahrhunderts, Rawls, und dann sein Schüler Norman Daniels, eine Brücke gebaut hat, dass sie gesagt haben, wir müssen schauen, wie die Partnerwissenschaften, wie die Theologie und die Philosophie einen überlappenden Konsens herstellen, wo ist der auszumachen, um dann in einem zweiten Schritt zu fragen, können theologische Überlegungen auch noch so etwas wie ein Surplus anbieten, ein Surplus für das, was im Grunde genommen die Ethik leisten kann. Und da würde ich Ihnen den Vorschlag machen, gleich bei der Exegese einer kurzen Stelle, dass es um so etwas wie Statusverzicht geht. Vielleicht kann die Theologie durch die Narrative manchmal zu so etwas wie Statusverzicht inspirieren und potenzielle Gewalt aus Situationen herausnehmen. In einem zweiten Teil möchte ich Ihnen das mal kurz erklären an einer Grundstruktur, an einem Großnarrativ, was wir in unserer Tradition haben. Und da es hier offenbar noch so viele Katholiken gibt, gehe ich mal davon aus, dass Sie das auch alles prima präsent haben, was in diesen Geschichten drinsteht, sodass ich auch nichts vorlesen muss. Ich meine die berühmte Kain- und Abel-Geschichte. Die Kain- und Abel-Geschichte ist ein Schlüsselnarrativ des jüdischen und christlichen Gedankenstroms. Und zwar wird an dieser Geschichte exemplarisch deutlich, wie Gewalt entstehen kann und wie man damit entsprechend umgehen muss. Zunächst einmal ist wichtig zu sehen, dass diese Geschichte zum ersten Mal den Begriff Sünde fallen lässt. Von den Geschichten im Paradies taucht der Begriff Sünde überhaupt nicht auf. Zum ersten Mal taucht er in Genesis 4, 7 auf, also 1. Mose. Wie gesagt, in den Partien vorher nicht. Da ist allerdings schon zweimal von Scham die Rede. Offenbar ist Scham ein zentraler Begriff auch bei den Großnarrativen, die wir in unserer Tradition haben. Spannenderweise ist es nicht die Sünde. Die Sünde kommt erst in der Kain- und Abel-Geschichte hinsichtlich des Brudermords. Erst da ist explizit von Sünde die Rede. Warum reite ich da so drauf, auf dieser Einsicht, die sich auch erst in den letzten Jahren wieder durchgesetzt hat? Ich reite deshalb darauf so herum, weil die zentrale Frage ist, wie halten wir es eigentlich mit unseren anthropologischen Großeinschätzungen? Haben wir eher eine optimistische Anthropologie oder eher eine pessimistische oder skeptische Anthropologie? Glauben wir, dass der Mensch notorisch Sünder ist oder glauben wir, dass er bei entsprechender Bildung und Aufklärung durchaus erfolgreich mit Krisensituationen umgehen kann? Das ist eine Grundentscheidung. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass der Protestantismus hinsichtlich des skeptischen oder negativen anthropologischen Verständnisses sogar noch verschärft argumentiert im Umgang zum katholischen Denken. In dieser Frage wäre ich wirklich gerne Katholik. Weil im Grunde genommen der Protestantismus den Hang zur Sünde bereits als Sünde qualifiziert hat. Das ist natürlich absurd, wenn man das macht. Warum soll man sich dann noch auf Bildung entsprechend einlassen? Diese zentrale Geschichte in Genesis 4, 7 ist verfasst worden in großen Zügen von den Weisheitstheologen des Alten Testaments. Ganz grob gesagt, es gibt drei Schulen. Das ist die Priestertheologie, die hat sich besonders im Katholizismus fortgepflanzt. Es ist die prophetische Theologie. Das ist vor allen Dingen im Protestantismus sehr viel betrieben worden. Und bisher ungeliebt war die Weisheitstheologie. Deshalb ungeliebt, weil sie doch ein eher halbwegs aufgeklärtes Verständnis, eine positive anthropologische Grundeinschätzung tradiert hat. Denn, wie gesagt, ich glaube jetzt alle mal, Sie haben die Geschichte so in etwa vor Augen, Kain und Abel, oder Sie haben wenigstens mal einen Film gesehen, wo Sie sich noch müde dran erinnern. Diese Geschichte ist so strukturiert, dass sie eigentlich eine Ätiologie des Rituals, der Opferung ist. Und das ist das Spannende an großer Literatur. Es ist gleichzeitig die größte Kritik an Opferpraxen überhaupt. Es ist beides in einem. Eine Ätiologie, die sagt, besser nicht, besser anders machen. Später bei Hosea wird das dann auch so gesagt, kein Weihrauch und so weiter, sondern, ich sage es jetzt mal etwas runtergebrochen, ihr sollt euch gemeinschaftsverträglich verhalten, was da. Was ist überhaupt der Unterschied von Gut und Böse? Und kann der Mensch das erreichen? Ja, das kann er erreichen, wenn er auf diese Geschichte entsprechend reagiert. Der Kain wird also in eine Scham- und Wutsituation getrieben. Und aus Ihrer Praxis wissen Sie es, Scham ist ein schreckliches Gefühl. Ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, hey, Scham, geiles Gefühl. Nein, Scham ist ein wirklich schreckliches Gefühl, weil im Grunde genommen man sofort auch den Kopf nach unten schlägt. Und was heißt das? Die Welt wird durchlässig im Grunde genommen zur Unterwelt. Es ist ein fast suizidales Gefühl. Der Tod steht hier wirklich mit vor der Tür. Eine schreckliche Erfahrung und vor allen Dingen auch eine Erfahrung, die eine ganz bestimmte Kunst der Umgehensweise mit dem Gefühl hervorrufen muss. Spannend ist, dass in dieser Geschichte, eine späte weisheitliche Einfügung, spannend ist, dass sich Gott mal selbst zu Wort meldet. Und er ist so eine Art Tugendcoach. Ja? Er versucht, Kain daraufhin zu coachen, dass er sagt, du gerätst in Wut und in Scham und kannst nicht mehr gerade hochgucken. Das ist falsch. Oder noch besser gesagt, die Geschichte argumentiert pädagogisch. Sie sagt nämlich, ist es nicht so, lieber Kain, wenn du wütend bist und wenn du in die Scham gerätst, dann kannst du nicht aufschauen und dann, so die Folgerung, steht die Sünde vor der Tür. Sie müssen es eigentlich übersetzen, dann liegt gewissermaßen die Sünde auf der Schwelle, so müsste es man eigentlich richtig übersetzen, wie ein böser Dämon. Und ganz entscheidend, dann kommt der Satz, du aber herrsche über sie. Du aber herrsche über die Sünde. Ist doch mal was Neues. Da braucht man dann auch kein Bußinstitut und keine Bußpraxis, sondern es wird zunächst einmal gesagt, versuch doch mal so erwachsen zu werden, mit diesen Strukturen umzugehen. Und Sie wissen den Fortgang der Geschichte, das ist Ihnen nicht verborgen geblieben, die Sache geht nicht gut aus. Klammer auf, es ist sehr viel einfacher, Geschichten zu erzählen, die schlecht ausgehen. Das ist poetologisch, sehr, sehr viel einfacher. Und man kann komischerweise am Scheitern auch durchaus ex negativo das Gelingen dann darstellen. Was ist für Kain so attraktiv, anders zu reagieren? Da würde ich sagen, ganz einfach. Es ist die Attraktivität, die Aggressionsgefühle aus sich entlassen. Es ist die Attraktivität nämlich, eine Handlungssouveränität zu bekommen, die in der Scham unterbrochen worden ist. Im Hass habe ich plötzlich wieder ein Stück weit meine Souveränität zurückerobert. Also die Kunst besteht darin, eine Art Aufgipfelung der Aggressionsgefühle irgendwann zum Stoppen zu bringen. Von der Wut über Neid, Eifersucht bis hin zum Hass. Wenn der Hass da ist, ist im Grunde genommen eigentlich nur intendiert, dass die Person, die man hasst, möglichst vollständig von der Bildschwäche verschwindet. Also Kain entscheidet sich für eine falsche Autonomie. Er entscheidet sich für eine falsche Handlungs- Souveränität. Und jetzt kommt der zweite Gedanke. Warum? Auch deshalb, weil er sich ungerecht behandelt fühlt. Ungerecht behandelt vom Weisheitslehrer Gott selbst, weil er als Erstgeborener damit rechnen durfte, dass er auch größere Anerkennung und Ehre im Opfergeschehen davonträgt. Spannend ist, dass die biblischen Narrative sehr interessiert sind an Zweitgeborenen im Alten Testament. Ja, sie haben einen wirklich Faible für Zweitgeborene, das ist sehr verdächtig, ist kaum darüber geforscht worden. Und auch unsere Stifterfigur, Jesus aus Nazareth, ist, wie wir im Bayerischen sagen, ein gestandener Bankert. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen hier in Nordrhein-Westfalen heißt. Also im Grunde genommen ein uneheliches Kind. Ja? Also auch nicht gerade der Erstgeborene im klassischen Sinne, sondern immer schon mit einem Stigma behaftet. Also Sie können sagen, die biblischen Geschichten versuchen eine Gegenkultur aufzubauen gegen ein Verständnis von Scham und Ehre, die in der Levante weitgehend vorgeherrscht hat. Es ist eine Gegenkultur nicht am Ehrbegriff sich zu orientieren, sondern an Gerechtigkeit. Das ist, wenn Sie so wollen, der religiöse Einsatz, um zu sagen, das ist nicht spielentscheidend, nicht unsere Gier nach Sichtbarkeit, sondern letztlich Gerechtigkeit im Umgang miteinander, also das, was die Alttestamentler immer mit Gemeinschaftstreue übersetzen. Also aus dieser zweipoligen Überlegung greift der arme Kain zu einer Fehlentscheidung, weil er glaubt, so gerechtfertigt wieder in die Vorhand zu kommen. Also Handlungssouveränität nun wirklich auch aktiv ausüben zu können. Das geschieht nur im Mord. Damit, wenn Sie so wollen, haben wir das Stadium der Sünde nun auch wirklich erreicht, denn das ist Auflehnung gegen Gott, der Menschen im Grunde genommen würdevoll gleich geschaffen hat. Also hier an dieser Stelle taucht es zum ersten Mal auf, aber das Spannende, kaum in der Tradition bearbeitet, kaum wirklich noch einmal radikal in den Mittelpunkt gestellt, passiert doch nur auf dem Hintergrund, dass man sagt, es lässt sich aber durchaus mit diesen Krisensituationen selbstbewusst und selbstständig umgehen. Ja, also man kann aus dieser Nummer durchaus rauskommen. Was macht er? Und ich habe wirklich nie jemanden gefunden, der etwas Vergleichbares gedacht hat. Nur hier bei Ihnen, Herr Kollege Michael Hilgers, ich kenne ihn auch gar nicht, aber der hat tatsächlich eine verwandte Beobachtung gerade an dieser Geschichte gemacht. Und ich würde sagen, das ist zielführend. Der Ursprung von Gewalt, oder man muss dann immer vorsichtig sein, monokausal, wissen Sie, darf man nicht argumentieren. Ein Ursprung von Gewalt ist die Verschiebung von Scham in Schuld. Die Verschiebung von Scham in Schuld ist der mögliche Übergang zur Gewalt. Und damit entsprechend lässt sich durchaus sehr viel auch gegenwärtig bearbeiten. Wie kommt es eigentlich zum Hass? Was passiert da? Sind die Strukturen gleich? Sind sie übertragbar? Ich glaube, dass da sehr viel mehr strukturell verwandt ist, als wir das immer glauben. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Anlässe für Scham, aber die Scham als phänomenologisches Strukturelement ist doch relativ stabil. Und das anthropologische Setting ist, bis es mir irgendwann mal bewiesen wird, dass das in der Tat nicht der Fall ist, doch auch wieder durchaus relativ stabil. Also die These ist, wir können präventivethisch argumentieren, indem wir lernen, mit Schamsituationen gut umzugehen. Scham hat insofern einen ausgesprochen positiven Impuls. Das ist kaum in der Debatte bearbeitet worden, weil in unserer Kulturgeschichte das Schuldthema so im Zentrum steht. Ja? Die ganze Kulturgeschichte. Spätestens mit Augustin hebt es an, versucht dieses Paradigma durchzuhalten. Der Mensch ist böse. Schluss aus. Nein, ist er nicht. Ich würde eher sagen, es ist ambivalent. Wirklichkeit ist ambivalent. Aber man kann durchaus auf Schlüsselsituationen aufmerksam werden und entsprechende Erfahrungen davontragen. Wie geht die Geschichte weiter? Sie erinnern sich dunkel, in ihren Synapsen geht es jetzt schwer zu. Was passiert da auch noch? Also er sagt, jetzt habe ich es getan, aber ich kann mit der Schuld nicht leben. Ja, jetzt sind wir schon wieder in den klassischen Interpretationsmodellen, dass er in der Tat durchaus mit dem Satz, ich kann damit nicht leben, so etwas wie Reue artikuliert. Und dann gibt es diesen schönen Schluss in diesem Großnarrativ, dass man sagen muss, Gott greift zu einem Schlüssel, und zwar indem er Noah einen Aggressionsstopper implantiert. Ja, Sie müssen sich das so vorstellen, bei mir ist das einfach, weil ich so wenig Haare habe, aber er kriegt da so eine Art Tattoo hingemalt, das ist das berühmte Kainsmal. Was ist das Kainsmal? Das Kainsmal ist nichts anderes als ein Gewaltstopper. Es wird gesagt, keine Rache. Rache ist verboten. Selbst wenn es passiert ist, darf man auf Schuld- und Sündeerfahrung nicht rachend reagieren. Spannende Geschichte, dass man sagt, hier wird sofort wieder eine Art Filter, Distanzfilter aufgebaut, damit die Geschichte sich nicht unendlich perpetuiert. Und so ist es ja auch gemeint. Und was passiert hier theologisch, um das schnell noch hochzuziehen? Naja, die vielleicht doch größte Kulturentdeckung, die wir in den letzten 2500 Jahren so durchgemacht haben, dass hier in dieser Geschichte eine Differenz aufgemacht wird. Es wird eine Differenz aufgemacht zwischen Person und Handlung. Gott sagt nicht, nicht so schlimm, hast halt deinen Bruder, der war ja auch nervig, wie das Zweitgeborene immer sind, sondern er sagt, nein, Mord bleibt Mord. Und das finde ich dann auch süß, dass er sagt, ach, geh mir auch aus dem Auge. Ja, das ist sehr menschlich gedacht, auch von Gott. Dass er sagt, ich will dich auch nicht den ganzen Tag vor Augen haben, mach dein Ding. Ich sorge dafür, dass du auch im Grunde genommen relativ gut leben kannst. Also spannend ist, hier wird eine Differenz aufgemacht zwischen der Person, das, was wir heute Würde nennen, und den Handlungen. Die Handlungen sind verwerflich, extrem, aber die Würde des Menschen bleibt in dieser Geschichte absolut gewahrt. Das ist das, was der Protestantismus sehr verspätet über Martin Luther die sogenannte Rechtfertigungslehre nannte. Rechtfertigungslehre ist im Grunde genommen das Spiel mit dieser Differenz. Und das ist jetzt mal wieder klassisch, dass man sagen muss, wir tun immer so, das gäbe es alles erst im Neuen Testament. Nein, es ist falsch. Wer hat es erfunden? Nicht der Schweizer, sondern die jüdische Kultur hat im Grunde genommen diese Großbegriffe eigentlich schon über Narrative ein Stück weit tradiert. Was ist Sünde? Sünde würde ich sagen, wenn man es reformuliert für die Gegenwart, um damit auch diskussionsfähig zu sein für unsere Lebenswelt. Sünde heißt, unbetreffbar zu sein, nicht resonant zu sein. Sünde heißt, sich in seinem Selbstbild kuschelig einrichten und nicht kritisierbar zu sein. Das ist Sünde. Wenn Sie also immer in Filterblasen unterwegs sind, in sogenannten Echokammern, dann würde man sagen, das sind in der Tat wunderbare Schulungsräume für das, was man gegenwärtig vielleicht Sünde nennen kann, dass man sich an einem bestimmten Selbstbild klammert und die Urüberzeugung einer tiefen Verwandtschaft aller Menschen miteinander und die Idee der Gerechtigkeit draußen vorlässt. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie mit fast schon protestantischer Leidensfähigkeit mir 30 Minuten zugehört haben. Vielen Dank.
Stopp der Gewalt. Der evangelische Theologe Klaas Heusing war einer der Redner auf einer zweitägigen Fachtagung zum Thema Schuld und Scham der Ruhr-Universität Bochum. Wer sich von euch noch weiter dafür interessiert, schon morgen senden wir einen dritten Vortrag von dieser Veranstaltung. Dann geht es mit Bettina Schurke um die Scham in Kindheit und Jugend.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.